Hallo zusammen, wir möchten die Folge mit einer Triggerwarnung starten. In dieser Folge unseres Podcasts behandeln wir Themen, die für manche Menschen emotional belastend sein können. Dazu gehören unter anderem Diskriminierungserfahrungen, Coming-out-Prozesse und familiäre Ablehnung. Falls du das Gefühl hast, dass diese Themen für dich zu viel sind, empfehlen wir dir, die Folge zu pausieren oder in einem sicheren Umfeld anzuhören. Denk dran, du bist nicht allein und es gibt Menschen, die für dich da sind. Falls du Unterstützung brauchst, kannst du dich an die Hilfsangebote in der Caption wenden.
Mein queeres Ich ist dein Raum für ehrliche Gespräche, aktuelle Themen und gemeinsame Erfahrungen aus der queeren Community mit Raffaela und Johann.
Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Mein queeres Ich, der Podcast, in dem es um alles geht, was queere Menschen bewegt. Hier sind Johann und Raffaela.
Hallo zusammen.
Und heute sprechen wir über ein Thema, was so ein bisschen eines der Mottos vielleicht von dem Podcast hier ist. Und zwar sprechen wir über das Thema Sichtbarkeit. Johann, möchtest du einmal erzählen, was Sichtbarkeit für dich bedeutet?
Also die Kraft der Sichtbarkeit, sprich warum queere Präsenz die Welt verändert, bewegt uns ja alle. Wir sind alle auf einer Ebene. Wir wollen sowohl im minimalistischen als auch im großen Sinne, wenn wir auf Pride sind, für uns ist halt Sichtbarkeit essentiell wichtig zum Überleben, zum Verständnis auch in der Gesellschaft. Denn ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war es doch eher verpönt, dass sich zwei Männer auf der Straße geküsst haben oder Frauen Händchen halten, durch die Gegend gelaufen sind. Und ich finde diese Sichtbarkeit, die wir in den letzten Jahrzehnten geschaffen haben, wichtiger denn je, denn aktuell habe ich das Gefühl, dass uns auch ein bisschen wieder Sichtbarkeit genommen wird, politisch, gesellschaftlich und auch dadurch die Akzeptanz immer weiter weniger wird. Was bedeutet Sichtbarkeit für dich, Raffaela?
Ich würde das Ganze in verschiedene Bereiche teilen. Zum einen ist, finde ich, ganz wichtig die Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit, also in Filmen, in Serien, dass es einfach Filme gibt, in denen queere Menschen eine Rolle spielen und auch nicht unbedingt Filme, in denen das Hauptthema ist, also sowas natürlich auch, aber auch, dass es Filme gibt, in denen das ganz natürlich dabei ist und mitläuft sozusagen. Genauso wie auch in Serien, in Büchern, dass in der Öffentlichkeit Menschen offen queer leben und im kleineren Bereich, so jetzt bezogen tatsächlich nur auf meine Person, bedeutet das, dass ich das nicht verstecke so. Also, dass ich in so eigentlich jedem Lebensbereich das offen lebe, ohne es aber groß zu thematisieren. Also, bei mir ist es so, dass das eigentlich natürlich mitläuft. Also ich thematisiere das nicht unbedingt. Also jetzt, wenn ich in neue Gruppen komme, keine Ahnung, neuer Arbeitsplatz, irgendeine andere neue Gruppe, neue Leute kennenlernen oder so, dann thematisiere ich das nicht. Also sag nicht, hi Leute, ich bin Raffaela, ich bin queer. Sondern ich kommuniziere das halt einfach natürlich. Wenn ich eine Freundin habe, dann rede ich halt ganz natürlich von ihr, wenn es halt ins Thema passt. Oder jetzt rede ich dann von Ex-Freundin auch ganz natürlich, wenn es halt sich natürlich im Gespräch ergibt. So, also im Prinzip, ich würde sagen, dass Sichtbarkeit bedeutet in dem Fall für mich, dass ich es einfach zur Normalität mache. Ich glaube, für die meisten queeren Menschen ist das ein Weg, dahin zu kommen oder vielleicht auch ein Weg, der gar nicht endet. Johann, kannst du dich an Zeiten erinnern, an denen du viel von dir verstecken musstest und an denen Sichtbarkeit nicht selbstverständlich war?
Also es ist natürlich in meiner ganzen Anfangsphase von meiner Selbstfindung habe ich natürlich sehr viel versucht zu verstecken. Ob es jetzt erfolgreich war, mag ich jetzt auch ein bisschen zu bezweifeln, weil ich habe das Wort Schwuchtel sehr oft gehört. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich mein erstes Mal zum Praktikum gegangen bin. Also ich habe ein längeres Praktikum mal gemacht im Rahmen meiner schulischen Ausbildung und mit der Kollegin habe ich immer so zweideutig gesprochen, dass es nie eine Freundin war oder ein Freund, sondern ich habe immer von einer Person immer gesprochen, also immer sehr geschlechtsneutral. Und ich kann mich daran erinnern, dass sie, ich glaube nach 2 oder 3 Wochen hat sie mich gefragt, wenn du aber immer von dieser Person sprichst, dann meinst du aber einen Mann oder einen Junge. Und ich war ein bisschen perplex, das hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen. Aber ich glaube, ab da habe ich angefangen, ein bisschen mehr sichtbarer zu werden. Das hat aber auch jetzt, also wenn wir ehrlich sind, das hat gut auch fast 30, jetzt war ich mich älter. Das hat jetzt auch fast gut 20 Jahre gebraucht. Und ja, es ist kein leichter Weg, sichtbar zu werden, sichtbarer. Es ist halt, ich würde sagen, es ist situationsbedingt. Wo du dich gerade befindest, wo du dich wohlfühlst, bist du wahrscheinlich sichtbarer. Und wo du dich eher unwohl fühlst, wo du versuchst, dich gedanklich verstecken zu müssen, versuchst du weniger sichtbarer zu werden. In meinem Fall würde ich nur sagen, das würde mir wahrscheinlich selten gelingen, weil ich schreie schon eine queere Persönlichkeit aus.
Ja, also ich gehe da mit. Also ich würde auch sagen, dass es situationsabhängig ist, wie offen man sich zeigt. Ja, und ich glaube tatsächlich auch, oder ich geb dir da auch recht, dass es manchen Leuten leichter fällt, unsichtbar zu werden in gewissen Situationen und manchen nicht.
Also würdest du sagen, dass die Unsichtbarkeit, die die Person dann gerade in diesem Moment haben, auch eine gewisse Art der Selbstfürsorge ist?
Würde ich schon sagen, ja, weil es schon Spaces gibt, Orte gibt, Personengruppen gibt, in denen man nicht unbedingt sicher ist als queere Person. Und ich finde es vollkommen legitim, in solchen Orten dann zu sagen, okay, ich halte diesen Teil von mir zurück. Nicht, um mich selber irgendwie aufzugeben oder zu leugnen, aber einfach, um mich da gewissen Dingen nicht auszusetzen, um mich nicht Diskriminierung auszusetzen, um mich Hate nicht auszusetzen und im schlimmsten Fall natürlich Gewalt, weil, also sind wir ehrlich, es gibt diese Spaces und ich finde es komplett legitim, da dann einfach zu sagen, okay, ich halte das zurück und das ist, finde ich, auch nicht unbedingt direkt so ein sich selbst leugnen, also um ehrlich zu sein, man zeigt ja nicht jedem seine komplette Persönlichkeit so und zum Glück und wenn man dann einfach sagt, okay, in diesem Space mache ich das bewusst nicht zum Thema und rede da auch bewusst nicht, auch wenn man das vielleicht anspricht von außen, dann ja, finde ich das komplett legitim. Und muss dazu sagen, dass ich glaube, dass mir das auch in Anführungszeichen leicht fällt. Also ich erlebe schon Situationen, wo Leute mir sagen, das sieht man dir gar nicht an oder irgendwie solche Sprüche. Auch wenn ich immer das Gefühl habe, dass mir das komplett auf der Stirn geschrieben stehen muss. Aber in der Situation bin ich halt dann privilegiert und es fällt mir dann auch leicht, das zu verstecken.
Die Frage ist, was macht es denn mit dir, wenn Menschen tatsächlich auf dich zukommen und sagen, das sieht man dir aber gar nicht an. Es ist ja auch schon eine Stigmatisierung, aber auf der umgekehrten Art und Weise. Man stigmatisiert dich, nicht queer zu sein, obwohl du queer bist, weil du nicht entsprechende Symbole erfüllst, das ist halt auch eine falsche, ich finde in der Sichtbarkeit eine falsche Wahrnehmung von einigen Menschen, dass sie uns gerne in Schubladen stecken möchten und auch diese Schubladen so stark labeln wollen, obwohl sie tatsächlich Menschen sind, die was so, das Labeln von Personen, von Menschen, von Sexualität und dergleichen nicht befürworten, tun sie es aber umgekehrt, dann auch in diesem Fall mit dir.
Ja, das stimmt. Da sind Menschen viel mit, also es hat viel mit Stereotypen zu tun, die dann in den Köpfen schon noch sehr drin sind. Und ich verstehe, wenn viele Menschen das verletzt und sie das als Diskriminierung empfinden. Ich habe in dem Bereich eine relativ hohe Schwelle, würde ich sagen. Ich nehme das dann einfach hin. So, also ich versuche mich davon nicht ärgern zu lassen. Ich nehme es dann einfach hin. Es kommt natürlich dann auch darauf an, was das für eine Person ist, in was für ein Verhältnis ich mit der Person stehe. Und wenn das Verhältnis das hergibt, dann thematisiere ich es vielleicht auch so von, also in die Richtung so wie sich diese Person denn eine queere Person vorstellt und warum ich das denn nicht erfülle und dass jeder so aussehen darf, wie er oder sie aussieht und man trotzdem queer sein kann. Ja, und wenn das Verhältnis das nicht hergibt, dann bin ich auch häufig die über solche Bemerkungen einfach weggeht und dann aus dem Gespräch rausgeht und dann denkt so, laber deinen Bullshit und fertig und versucht das dann nicht an mich ranzulassen.
Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich früher genau das versucht habe, irgendwie zu unterbinden. Wenn man mir gesagt hatte, oh, das habe ich sofort gesehen, dass du schwul bist, dass du aus der queeren Community kommst, habe ich als Anfang 20-Jähriger waren meine Gedanken, oh Gott, irgendwie muss ich das unterbinden, irgendwie muss ich mich doch anders geben und mittlerweile, wenn man mir sagt, ja, das habe ich sofort gesehen, sehe ich das als Kompliment an, weil ich bin stolz, der ich bin, ich bin stolz darauf, zur queeren Community zu gehören und ich bin auch stolz darauf, was die Community auch mit mir und aus mir gemacht hat und das ist halt genau das, wenn man mir heute sagt, ja, ich wusste sofort, dass du schwul bist oder ja, ich wusste sofort, dass du irgendwie zur LGBTQIA+-Community gehörst, dann denke ich mir, ja, danke, denn da gehöre ich auch hin. Das ist mein Zuhause.
Schön, ja, ist eine Art aus einer Diskriminierung Empowerment zu machen.
Du hattest ja auch von der Arbeitswelt erzählt, dass natürlich es gibt so gewisse Situationen, da kannst du dich nicht da kannst du nicht so sichtbar sein, wie du es dir wünschst oder weil du das Gefühl hast, diesen Raum gibt man dir nicht oder der Raum existiert einfach nicht. Hast du das Gefühl, dass dich das irgendwie einschränkt in deiner Persönlichkeit?
Tatsächlich nicht. Ich habe bei allen wichtigen Jobs, die ich hatte, war das immer normal. So, also ich erinnere mich an einen Job damals in Stuttgart im Fitnessstudio. Da habe ich es auch relativ schnell zur Normalität gemacht, weil man dann sich unterhält und dann spreche ich halt von meiner Freundin. Und also da fand ich das richtig toll, so, weil wir in dem Fitnessstudio auch verschiedene Aktionen hatten. Wir hatten Sommerfeste, wir hatten hier mal eine Veranstaltung, da mal eine Veranstaltung und da waren immer auch PartnerInnen eingebunden und da wurde Hannah auch mit eingebunden. Also sie hat dann auch viel mitgeholfen und war da total als meine Partnerin integriert. Bei meinem jetzigen Job ist es ähnlich, also da habe ich es auch, das auch nicht irgendwie so speziell thematisiert, sondern halt dann einfach natürlich irgendwann erzählt und ja, auch da war es total normal. So, es ist halt dann immer die Frage, also ich arbeite direkt mit Kunden, ich bin im Sales und bei Kunden kommt so ein bisschen natürlich drauf an, also da hat man ganz unterschiedliche Beziehungen zu den Kunden. So, es gibt aber zum Beispiel auch Kunden, die folgen mir bei Instagram und bei Instagram ist es bei mir offensichtlich, weil ich Beiträge von CSDs habe, so, da ist es dann offensichtlich, dass ich queer bin. Also es gibt einen Kunden, mit dem geht man da auch mal essen und unterhält sich dann auf einer privateren Ebene. Wie ist das bei dir? Du hast in den letzten Jahren verschiedene Stellen gehabt und ich glaube, es war zum Teil sehr unterschiedlich, wie das für dich gehandelt wurde, oder?
Ich habe viele, viele Jahre in einem Unternehmen gearbeitet, das sehr von der Branche her sehr maskulin ist und wir auch wenige Frauen in wirklich Berufssparten hatten, die wie technische Zeichner in der Konstruktion, in der Fertigung hatten wir sehr, sehr wenige Frauen. Und wenn ich mich so dran erinnere, wir hatten nur eine lesbische Kollegin und wir hatten mich. Ich kann mich an eine Situation erinnern, dieses Unternehmen wollte auf Social Media ein bisschen mehr sich rausbringen und zeigen, wie wir sind, wer wir sind, was ja auch ziemlich gut ist. Und wo ich auch gesagt habe, da stehe ich auch so weit dahinter. Nur ich wollte nicht das Label sein für, bei uns gibt es Diversität, bei uns gibt es Vielfalt. Und lustigerweise hat das die Kollegin auch so gemacht, ohne dass wir uns abgesprochen haben, habe halt dagegen gestimmt, mein Gesicht irgendwo platzieren zu lassen. Im Umkehrschluss, die Kollegen wussten alle, dass ich auch queerpolitisch aktiv bin, dass ich auch hier und da eine gewisse Art von Sichtbarkeit unterstütze und auch präsent bin in der Öffentlichkeit. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, das war ein Kollege, mit dem habe ich mich all die Jahre immer ganz gut verstanden. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da hat er mich irgendwann mal so im Gespräch so kurz festgehalten und meinte dann so, ja, ich wollte dir eigentlich etwas erzählen, das fällt mir nicht leicht, weil ich kann deinen Lebensstil nicht tolerieren. Und dass er von meiner Sexualität, von meinem Leben, von meiner Art, Menschen zu lieben, sprich einen gleichgeschlechtlichen Partner zu haben, als Lebensstil bezeichnet hat. Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch einfach nur das Wort Lifestyle übersetzt, aber es ist im Endeffekt dasselbe. Hat er eine Grenze überschritten, die sehr weit mir zu nahe ging. Ich habe auch versucht, ihn ein bisschen, ich will nicht sagen zu belehren, aber ich habe natürlich, meine Funktion in dieser Situation war, ihm klarzumachen, dass das, was er gerade sagt, diskriminierende Worte sind, auch wenn er sie vielleicht nicht so meint, aber im Endeffekt hat er mich in persona nicht als vollwertiger Mensch akzeptiert. Ich bin nicht wegen dieser Situation, aber dann habe ich irgendwann mal den Job gekündigt und bin dann in eine Organisation gewechselt. Man kann sagen, zu 90% nur aus queeren Menschen bestand. Da habe ich gemerkt, dass das, diese Unterdrückung, die ich vorher hatte, plötzlich nicht mehr da ist. Und ich endlich so sein kann, wie ich bin, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, so zu sein, wie andere mich vielleicht in gewissen Situationen sehen wollen. Und mit meinem neuen Job, den ich jetzt habe, ich kann so sein, wie ich bin. Beim Vorstellungsgespräch kam auch das Thema auf, dass ich ja queerpolitisch aktiv bin. Und im Endeffekt, es war gar kein Problem. In der ganzen Bewerbungsphase, ich habe mich auch in anderen Unternehmen beworben, in der ganzen Bewerbungsphase, haben sie immer gesagt, das ist gar kein Problem, aber ich habe nie den Job bekommen. Und ich denke mir, es gibt so gewisse Branchen, da kannst du nicht 100% komplett sichtbar queer sein. Und dann kommt noch der nächste Punkt, bist du männlich, bist du weiblich, womöglich trans? Denn auch da gibt es nochmal Differenzen und Unterschiede, die wir alle leider erleben müssen.
Diskriminierung in der Arbeitswelt ist, glaube ich, schon noch ein großes Problem. Für manche mehr, für andere weniger. Und umso wichtiger ist es, finde ich, das auch am Arbeitsplatz sichtbar zu machen. Was mir jetzt gerade noch auffällt, du hast eben von einer lesbischen Kollegin gesprochen. Mir fällt gerade auf, ich würde es nicht beschwören, aber ich glaube, dass ich noch nie mit einer queeren Person zusammengearbeitet habe. Ich glaube, dass ich in allen meinen Jobs, die ich hatte, immer die einzige queere Person war. Und ich hoffe, ich tue jetzt niemandem Unrecht, der oder die mit mir mal zusammengearbeitet hat.
Ansonsten wäre jetzt die Chance, Raffaela zu signalisieren, nein, hast du nicht.
Genau, jetzt ist die Möglichkeit.
Wann hast du gemerkt, dass du dich nicht länger verstecken möchtest und sichtbarer sein möchtest?
Ich denke, da gab es mehrere Punkte. Genauer darauf eingehen werde ich dann nochmal in meiner Coming-out-Folge. Wir machen ja auch nochmal mehrere Folgen zum Thema Coming-out. Das erste, würde ich sagen, war der Punkt, an dem ich mit meiner sehr langjährigen Ex-Freundin zusammengekommen bin. Davor hatte ich eine Phase, wo ich das versucht habe, extrem zu verstecken. Und als ich sie dann aber kennengelernt habe und als wir uns angenähert haben und dann fest zusammen waren, war ich dann so, okay, scheiß drauf, ich erzähle jetzt der ganzen Welt, dass wir zusammen sind. Das war ein Kernpunkt und ein Wendepunkt, der auch wirklich schön war, weil ab dem Punkt war ich so, ihr guckt es euch alle an, so, ihr dürft es alle sehen, ich stehe auf Frauen, ich stehe nicht auf Männer. Es gab natürlich viel Gegenwind, primär aus meinem familiären Umfeld. Auch dazu erzähle ich gerne nochmal mehr in der Coming-out-Folge. Und der Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt auch noch was für die Community tun, beziehungsweise mehr für die Community tun. Das war letztes Jahr. Da ja, habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, so, ich möchte politisch aktiv werden, ich möchte was machen. Und da kam der Aufruf vom CSD-Team, dem ich dann gefolgt bin, wo wir uns kennengelernt haben. Und der Rest ist Geschichte. Ja, nein, genau, das war dann eben so dieser zweite Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, ich möchte nicht nur für mich offen als queere Person leben, sondern ich möchte auch für die Community was tun.
Ich möchte nur eine Sache loswerden, der Rest ist Geschichte, die Geschichte, die wir gemeinsam schreiben und zusammen gestalten werden.
Genau, diese Geschichte meinte ich, die Johann- und Raffaela-Geschichte.
Das heißt, du würdest aber auch sagen, diese Schritte, die du jetzt gewagt hast, auch mit unter anderem das mit deiner Ex-Freundin, wo du überall gesagt hast, hier ist sie, das ist meine Freundin, oder auch letztes Jahr, dass du zum CSD gegangen bist und wir jetzt neue Geschichte schreiben können. Findest du, dass diese Sichtbarkeit, die du auch für dich geschaffen hast, die dich als Person beschreibt, auch eine gewisse Art von Befreiung ist?
Definitiv, ja. Auf jeden Fall. Also Befreiung war besonders der erste Punkt, weil es davor ein paar Jahre gab, in denen ich sehr stark versucht habe, das zu verstecken und auch versucht habe, Männer zu daten. So, wie gesagt, ich erzähle da gerne nochmal in der Coming-out-Folge drüber und wo ich halt wirklich heftig damit gestruggelt habe, dass ich auf Frauen stehe, weil es mir schon seit einigen Jahren vorher bewusst war. Aber ich wollte es halt auf gar keinen Fall. Und ja, dieses Zusammenkommen mit meiner Ex-Freundin war dann halt wirklich so ein Befreiungsschlag. So, das bin ich und das ist okay, so wie es ist. Wobei ich da natürlich auch sagen muss, dass damit nicht alle Probleme plötzlich weg waren. Also es war jetzt nicht so, dass dann mit einem Mal plötzlich 100%ige Selbstakzeptanz da war. Das war und ist eine sehr lange Entwicklung, aber ich bin sehr froh mit dieser Entwicklung und ich bin auch sehr froh damit, wo in dieser Entwicklung ich jetzt mittlerweile bin.
Das zeichnet dich auch aus. Also ich finde, das beschreibt dich ganz gut und ich glaube auch, dass du dich in der jetzigen Situation, wo du dich befindest, dich auch wohlfühlst und dich auch angekommen fühlst. Vielleicht noch nicht zu Hause, aber angekommen.
Das hast du sehr schön gesagt. Ja, das empfinde ich auch so. So, jetzt haben wir relativ viel über unsere individuelle Sichtbarkeit gesprochen. Am Anfang der Folge haben wir aber auch schon ein bisschen darüber geredet, dass Sichtbarkeit im öffentlichen Raum auch wichtig ist. Stichwort CSDs. Momentan sind wir ja in der Sommerzeit und es finden aktuell viele CSDs statt. Johann, du bist für mich Mr. Pride. Könntest du ein bisschen darüber erzählen, warum es noch wichtig ist, dass wir CSDs haben, dass wir Pride haben? Weil ich finde, dass gerade dieses Jahr schon auch viele Stimmen laut werden, so nach dem Motto, wir brauchen das ja gar nicht mehr. Es sind doch alle gleichberechtigt. Wozu brauchen wir denn noch Prides?
Ja, was ich sehr oft höre, ist, ihr habt ja schon die Ehe für alle oder was viele ja bezeichnen mit, ihr habt ja die Homo-Ehe, was, meine lieben Leute, nicht die Homo-Ehe ist, sondern die Gleichstellung der Ehe. Und es ist halt einfach ein guter Schritt damals gewesen, den wir viel zu spät als andere Länder in Europa und selbst sogar die USA geschafft haben, diesen Schritt zu gehen. Aber wir sind noch längst nicht an dem Punkt angekommen, dass wir kein CSD oder kein Pride benötigen. Wir benötigen einmal im Jahr, und das ist, ich spreche jetzt nur von einer Stadt, weil wir viele CSDs in vielen verschiedenen Städten haben, aber in dieser einen Stadt, egal wie groß oder wie klein diese Stadt ist und egal wie groß der CSD ist, ob der meinetwegen wie in Köln über 1 Million Teilnehmende hat oder in Hamburg und in Berlin 250.000, hier in Bremen 29.000, sind aber auch die Städte, wo 300, 600 Menschen auf die Straße gehen und demonstrieren, genauso wichtig, sogar wichtiger, weil dort fehlt diese Sichtbarkeit. Dort fehlt der Impuls der Gleichberechtigung, der gesellschaftlichen Akzeptanz. Vielleicht gibt es auch in dieser kleinen Stadt oder in diesen Regionen auch wenig an queeren Aktivismus, an queere Aktion oder auch kulturell oder gesellschaftliche Treffpunkte, dass genau das eigentlich wichtig ist und wichtiger wird. Wir haben natürlich auch in der politischen Ebene viele, die dagegen stimmen oder sich damit nicht identifizieren können. Who cares? Wenn sie sich damit nicht identifizieren, gehören sie auch nicht zu unserer Community. In der Regel sind es Menschen, die in ihrem Leben wenig Diskriminierung erfahren, die der Meinung sind, dass wir ja eigentlich so gut wie alles hier haben. Und mehr steht uns auch nicht zu. Und das ist halt genau das. Wir benötigen diese Prides genau für solche sichtbaren Momente. Und geht auch zu allen CSDs. Also wir haben jetzt schon einige hinter uns. Geht zu CSDs, die vielleicht kleiner sind als in eurem Ort. Geht auch gerne zu größeren CSDs, weil jeder CSD hat seinen eigenen gewissen Charme, seine eigenen gewissen Vibes, denn jede Stadt hat auch schon irgendwie, allein wenn man nicht queer verreist, merkt man schon Unterschiede in vielen Städten, aber unterstützt die kleinen CSDs, geht dorthin, seid mit denen sichtbar.
Und am 22.08. ist CSD in Bremen, da hoffen wir, dass wir euch alle auf der Straße sehen werden.
Raffaela, das hast du bestimmt hier und da auch mal gehört. Die Aussage, sei einfach du selbst. Verstell dich nicht, sei einfach du selbst. Manchmal ist aber genau dieser Spruch leichter gesagt als gelebt.
Definitiv. Also wenn ich das jetzt vor allem mal runterbreche aufs Queersein, dann kann es natürlich passieren und passiert es einigen Menschen, dass sie so nicht akzeptiert werden. Und besonders, wenn die Akzeptanz dann im familiären Umfeld fehlt oder auch im Freundeskreis oder bei der Arbeit, dann ist es eben nicht so einfach, weil man dann auch reale Konsequenzen zu befürchten hat. Dann ist dieses sei einfach du selbst eben ein Abwägen zwischen bin ich selbst und nehme die Konsequenzen hin oder bin ich nicht ich selbst, aber fürchte keine Konsequenzen. Und das ist in der Realität oft nicht so ein leichtes Abwägen, weil familiären Umkreis, wenn man da nicht akzeptiert wird, dann kann das im schlimmsten Fall zum Bruch mit der eigenen Familie kommen oder ähnliche Konsequenzen. Und das ist halt keine so leichte Entscheidung und kein einfaches, ja, sei doch einfach du selbst.
Zum Abschluss unserer Folge würde ich ganz gerne noch mit dir, Raffaela, den Queer Joy, also deinen schönsten Moment im Alltag, hören, den du jetzt vor kurzem erlebt hast?
Ja, es ist ein Moment, der nichts unbedingt mit Queerness zu tun hat, aber worüber ich mich sehr gefreut habe. Und zwar habe ich einen Wochenmarkt bei mir, relativ direkt vor der Haustür. Den gebe ich immer meine alten Eierkartons, die leeren. Und diese Woche wurde mir dafür dann 6 Bananen geschenkt. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Es war ein sehr schöner Moment diese Woche.
Das heißt, wenn man etwas gibt, kriegt man auch wieder was zurück.
Mal so sagen, ja.
Sehr schön, freut mich.
Ja.
Klingt schön. Ja, meine Lieben, ihr könnt gerne in der Kommentarfunktion bei uns auf Social Media oder uns auch gerne eine E-Mail schicken, was euer Queer Joy Moment in dieser Woche war. Und wir freuen uns auf eure vielen Zuschriften und würden dann sagen, bis zum nächsten Mal bei
Mein queeres Ich.